Podcast.
Der Tolkien Podcast. Präsentiert von der Deutschen Tolkien Gesellschaft. Das Interview.
Bei dem Event Tolkien 2019 in Birmingham haben wir viele Interviews geführt, die wir euch nach und nach hier im Tolkast präsentieren wollen. Und heute geht es los mit dem Interview mit Dimitra Fimi, einer renommierten Tolkien-Wissenschaftlerin und sehr sympathischen Gesprächspartnerin. Das Interview hört ihr im englischen Original und im Anschluss daran folgt die deutsche Übersetzung. Ihr könnt auch über die Kapitelmarken auswählen, was ihr lieber hören wollt. Wir wünschen euch viel Spaß. While at Tolkien 19 in Birmingham, we interviewed many great people, and we will be releasing those interviews as special episodes for the podcast. So today we start with Dimitra Fimi and Sean Gunner, and we did a German translation for both interviews, which follow the English interview. So after Dimitra's interview, you can skip the German part through the chapter marks and switch to Sean's interview directly. You can, of course, also listen to the German part if you're interested in what that sounds like. But, well, you don't have to. So, wishing you a Tolkienian time and, well, have fun. So, I'm sitting here with Dimitra Fimi, who's really one of the known Tolkien scholars in the Tolkien universe. You wrote your doctorate degree, which is in my bookshelf.
Oh, great to hear
and
that.
And the title is Tolkien Race and the Cultural and Cultural History. And I think if people haven't known you for that, the latest what they would know you for is A Secret Vice, which was really an impact in the Tolkien world. Would you like to say a few things about that, how that impacted you?
Both of those books or the latest one?
You choose.
So my first book was based on my PhD thesis, and it was I think I was really, really interested in talking about Tolkien's intellectual context, which hadn't really been done very much at that point. You know, there was a lot of criticism about his sources, a lot about his medievalism, a lot of other about other mythological traditions, or even actually what other literary contemporary things he read, but not much about the period he lived in and what sort of concerns and anxieties and worries and ideas and concepts were around. So that was the idea behind the PhD, which then ended up being the book, as you say, and race is one of the things that you know, I've touched upon, and which, you know, although the book is 10 years old now, I ended up having an article about a year, well, less than a year ago, because that came back in current debates, really. There was this newspaper article that started a whole discussion again. A Secret Vice is a different kettle of fish, really. It is. It was a very different experience in the sense that this was editing Tolkien's own work from his manuscripts in the Bodleian. That was a co-edition together with my then PhD student. He's finished since then, Dr. Andrew Higgins. And the Tolkien estate were lovely and very, very helpful because none of us lived in Oxford at that point. So we worked with colour photocopies of the manuscripts, but we had to go to Oxford a good few times because you do need to see the original. It was a lot of work of transcribing, but also a lot of work on notes and context and, you know, making sure that the reader understands some of the points that Tolkien makes that are pretty complicated very often.
Yes.
But it was, you know, it is nice to be part of that very small handful of people who have actually published original Tolkien. There's nothing to compare with that, really.
In all the fuss, the day has really been long. I just skipped what I was announcing earlier, the funny questions. Mm-hmm. So let's start with that.
Dimitra, okay.
Where are you from?
I'm from Greece originally. I've lived in the UK for 18 years now, but I grew up and did my first degree in Greece.
What are your hobbies when you're not researching Tolkien or lecturing at the university?
I've got a 6.5-year-old, so it's mostly sitting on the floor and playing board games or train tracks or walking. We do long walks as a family. Yeah, that sort of thing, really. I did have more time to draw and play the piano once upon a time, but, you know, it doesn't happen as often anymore.
What's your favourite food if you could choose and not your 6.5-year-old?
Oh, that's tough. Oh, that's tough. Because, you see, I've just come back from a long holiday back in Greece to see my family. So all of the foods that come to mind at the moment are stuff that I had in Greece. So, I don't know, anything with fresh tomatoes, and I'm happy. You know, I can live on tomatoes.
Oh, that's really cute.
Proper tomatoes, though, proper Greek red ones, not the stuff we get over here, which is all very weird. Yeah,
the British tomato is really weird, or tomato, or whatever.
Oh, well,
I keep spelling it wrong.
Yeah, they're not really grown. Yeah, I don't know. It's just the sun. We don't have the sun over here, yeah. Do we really? Great.
Dimitri, what did you like to do when you were little, when you were a child?
Read a lot, draw a lot, play music and sing. I am going to be singing tomorrow. This is a threat.
Oh, looking forward for that.
And lots of sort of amateur theatrics as well with my sisters. We used to do a lot of singing and a lot of putting up plays for our parents and our relatives.
If you were to be sent off to a deserted island, what would be the one thing that you'd take with you?
Oh, gosh, you haven't really given me any time to think about this. This is really putting me on the spot. What would be the one thing? Pen and paper, probably. Yeah. I don't think I could live without that. Unlimited pen and paper.
Okay, getting back to the talking questions that I wanted to start now. Mm-hmm. So let's do it just a bit, do things the wrong way around. You mentioned the Tolkien estate earlier while working at Secret Vice.
Yep.
I mean, working with Tolkien's languages, there's no way around his original manuscripts. How was the contact to the estate? Were you able to contact them directly, or did you have to go via, I don't know, publisher? Or
It was both via HarperCollins and directly to via the estate's lawyers, and some communication came from Christopher Tolkien via them.
From him to you?
Yeah.
Wow.
So, I mean, he had particular comments about that. So when Andy and I submitted the first draft, Christopher came back with specific comments about things that could be done slightly differently, or things that maybe should be trimmed down. The cover was his idea as well.
Okay.
So yeah, there was definitely input and interest from Christopher Tolkien, which is lovely.
I think that must have been, like, I don't know, a dream come true, or
yes,
or a fear come true, maybe?
Yeah, maybe, yes. I think there was a certain amount of trepidation when we thought, okay, we're going to get comments now. What's that going to be like? But to be honest, the book is a much better book because of his input, really.
Ah, that's really a great statement at that point. Are you working on something new in the Tolkien universe right now?
I'm working on an article on Tolkien and Kipling at the moment, mm-hmm. which is something I've presented on before, but I've been sitting on this idea for far too long and I need to do it and get it out of the way. There is definitely stuff to be done on Tolkien's languages, further research to be done on that. But at the moment, I think the next book is probably going to be a non-Tolkien one, probably something on children's fantasy again. But we'll see.
Okay.
We'll see. Things change sometimes. You know, you have a plan and then it all goes
life
differently.
Happens.
Yeah, exactly.
How did Tolkien itself, or himself, not itself, Tolkien himself, how did he change your life or influence your life? Maybe does it impact you that you're kind of famous in the fandom, in the community?
I mean, to be honest, I don't think I realize this sort of thing on an everyday sort of basis. I mean, because I am a lecturer and I work with students all the time, there's always this sort of, I don't know, this balance of the relationship of somebody who is in charge. So I'm in charge of the class and I'm in charge of, you know, the curriculum and all these things, and people who will be reading what I tell them to read and actually producing brilliant work. So that sort of, you know, fellowship of a teacher and a student is something I have all of my life. I don't consider myself as famous in the... I don't know. This is all a bit strange, to be honest. I can't, you know, my head can't quite get around this idea, really.
It's kind of weird the other way around too, for me, for instance. I mean, I meet so many people here which are part of my bookshelf.
Oh, I see what you mean. Yes, yes.
You mean including you? I mean, that those are names.
Yeah.
And brilliant minds that do brilliant stuff.
Yeah.
And then you get to meet them in person and it's just so much more amazing.
Fair enough. And I suppose that's why I like coming to these events too, because I get to, I think, at a younger age, that was a big element of coming to events like this, or to Tolkien at Kalamazoo or Tolkien at Leeds, you know, that sort of stuff, because I would get to speak to people like Verlin Flieger or Tom Shippey. And now, you know, a lot of these people have become mentors and friends, so I don't see them in that way anymore. It's a strange sort of, yeah, I suppose it's been a long time, and sometimes I don't realize how long I've been interacting with all of this world, and both in academia and outside.
What was your first encounter with Tolkien? You say it was a long time.
I was a student. I was a student of English language and literature at the University of Athens. That was a degree that was done via the Medium of English. So I was reading a lot of English literature at the time. And I was here in Britain accompanying a group of younger students who were doing English lessons here. And I was sort of, you know, the accompanying teacher with them. And one of them was reading what turned out to be the a Greek translation of the Silmarillion, and it had the John Howe Gandalf in the cover. And so I was like, ooh, that looks interesting. What's that? And he said, oh, that's the Silmarillion. But, you know, if you're going to read Tolkien, you shouldn't really start there. You know, you should really, said, you should really read The Hobbit, but you're too old for The Hobbit. I said, thank you very much. You know, that's great. And he sent me to get The Lord of the Rings. And because we were here in the UK just for those few weeks, I went straight into an English bookstore and I got it in English and read it straight. I never read Tolkien in translation. So, yeah. And then you just fall into it.
Yes.
And you never come out, as you all know.
As it happens.
But it was chance. It was just a lucky moment, really.
Do you have sort of a favorite character that really speaks to you? That you
they change, and you know, they have phases of different characters, and there are many, many different. I mean, I really at the moment I'm revisiting the Book of Lost Tales, and I do like Ariel and, you know, Elfwina, you know, the sort of mariner, the voyager who finds the island of the elves and suddenly sort of discovers all of that lost tradition. I like this idea. But I also like some of the little fairy creatures like Tingfang Warble, who nobody likes, or some of the creatures in the early poems that I find fascinating, because Tolkien's style changed dramatically not that long after that, really.
Just shortly. Sorry for
that's
that.
Fine. I used to have a bit of German, but no, I haven't used it for so long.
It's the day has been crazy, and we constantly keep looking at the watch, and we're always meeting up with people,
fair
which
enough.
Is amazing. But you need to know where they are.
Yeah,
waiting
yeah. You
for
need
us.
To have a plan. Yeah.
Good. Going on with the interview. This is a question you don't have to answer, and if you can't answer it, we will just cut it out completely from the podcast. Are you involved in the Amazon series in any way?
No.
Good. Then I can ask the next question. What are your expectations on the series? What would you think of it?
I'm quietly hopeful, I think. You know, it seems like they've got good people on board. It's a really solid team. It's nice that Tom Shippey is involved, so we've got somebody we know and trust, you know, on the inside. The maps they've done seem to be respectfully done. I would expect, ideally, to see something different from the Peter Jackson films. Mm-hmm. Maybe aesthetically different, maybe in terms of how the narrative is treated. My worry would be that it would be a bit samey. As long as they avoid that, I'd be happy.
Yeah.
I think. And I think, you know, they would, as a different company, different sort of creative industry taking up this big iconic work. Ideally, they will want to make a statement and do something quite different and distinct.
That's our hope too. Last question: if you could contact Tolkien in any way, like, let's say he would still be alive, you could send him a letter or meet him or whatever, would there be something you'd like to ask him or say to him?
Yes. What is fairy and drama? I want an answer to that. He's talked very tantalizingly in On Fairy Stories about this idea of fairy and drama, of this sort of plays that elves put up for human beings. And, you know, what are they? Are they dreams? Are they real world building happening in real time, as if it's sort of, I don't know. I don't know what it is, and I'd like to know what it is. And it's just one of those little mysteries that I'd like the answer to. So there you are. That was an easy question.
That's great. I like that it's so, you know, into the field sort of question.
It's one of the scholar's frustrations, right? You remember what you're frustrated by. Like, I can't answer that question and I'd like to. So there you go.
It was one of the very interesting questions in the artists panel, like what frustrates you about Tolkien. So that would be your answer too.
That is my frustration for sure. Certain things are not explained further, and we just have tantalizing glimpses of clearly something that's much more rich and interesting. And yeah, I just want to know more.
Thank you, Dimitra, for your time, for the interview, for answering all of our funny questions. And thank you, but mostly for your work that you have done for the Tolkien scholars and for future generations to come, and just for the community. Thank you for your books.
Thank you for keeping on it. Thank you very much for having me. It's been a pleasure.
Thank you. Dimitra Fimi gehört zu den bekanntesten Tolkien-Forschern. Man kennt sie unter anderem für das Buch Tolkien, Race and Cultural History, das auf ihrer Dissertation aufbaut. Und sie untersucht darin den intellektuellen Kontext, also welche Ideen, welche Mentalität in der Zeit vorherrschten, in der Tolkien gelebt hat. Das Ganze ist jetzt schon ungefähr 10 Jahre her, sagt sie, also die Veröffentlichung. Und vor einiger Zeit erschien ein Buch, das für viel positive Aufregung in der Tolkien-Welt gesorgt hat, A Secret Vice. Das ist wirklich ein Ausnahmewerk über Tolkiens Sprachen. Und Dimitra sagt auf meine Frage dazu, dass es eine ganz andere Art der Arbeit war an diesem Buch, also gerade jetzt auch im Vergleich zu ihrer Dissertation, da sie hier für Secret Vice viel Recherche an Tolkiens Originalmanuskripten vornehmen musste oder durfte. Und der Band wurde als gemeinsames Werk von Dimitra und Andrew Higgins bearbeitet, der zu dem Zeitpunkt ihr Doktorand war, inzwischen fertig promoviert ist. Und sie erzählt, dass der Tolkien Estate dabei eine ganz große Unterstützung war, da keiner von den beiden Herausgebern in Oxford lebte. Und es war viel Transkriptionsarbeit nötig und das Entziffern von Tolkiens Notizen, aber auch das Ganze in einen Kontext einordnen und sichergehen, dass der Leser versteht, was Tolkien damit eigentlich aussagen wollte. Und sie lacht dabei und sagt, das war manchmal gar nicht so einfach. Wir haben bei allen Interviews, die wir geführt haben, immer so Standard-Freundebuch-Fragen an unsere Interviewpartner gestellt. Und so wollte ich auch von Dimitra wissen, woher sie kommt. Sie stammt aus Griechenland, lebt in Großbritannien seit 18 Jahren, ist aber in Griechenland aufgewachsen. Ihre Hobbys? Sie hat ein 6 Jahre altes Kind. Sie lacht und meint, also meistens ist ihr Hobby, auf dem Boden zu sitzen und Brettspiele zu spielen oder Eisenbahnstrecken zu verlegen. Sie liebt es, mit ihrer Familie lange Spaziergänge zu unternehmen. Und früher, erzählt sie, hat sie noch mehr gemalt und Klavier gespielt, aber das ist schon lange nicht mehr vorgekommen. Ich habe sie nach ihrem Lieblingsessen gefragt. Vor allem, wenn sie entscheiden kann und nicht das 6-jährige Kind. Da meinte sie, es sei schwierig, da sie gerade aus Griechenland zurückgekehrt ist nach einem Urlaub oder Besuch. Und alles, was ihr gerade in den Sinn kommt, ist eben griechisch. Aber im Grunde liebt sie alles, was frische Tomaten beinhaltet. Also dann ist sie schon glücklich. Sie könnte von frischen Tomaten leben. Aber die richtigen roten griechischen Tomaten betont sie, nicht das Zeug, was man in Großbritannien kommt. Da fehlt dann wohl einfach die Sonne. Was hat sie gerne gemacht, als sie selbst ein Kind war? Lesen, sehr, sehr viel lesen, sagt sie. Zeichnen, Musik machen und singen, Theater spielen. Also vor allem mit ihrer Schwester hat sie immer so kleine Theaterstücke inszeniert, auch mit Musik und Gesang für ihre Eltern oder ihre Verwandten. Und dann gibt es immer noch so diese tricky Frage von uns, was würdest du auf eine einsame Insel mitnehmen, was ja mal echt so eine total undankbare Frage ist. Fand sie auch sehr undankbar und meinte, du hast mir ja gar keine Zeit gegeben, darüber nachzudenken. Ja, und wenn es aber nur eine Sache sein würde, dann ja, würde sie Stift und Papier in endloser Anzahl mitnehmen wollen, weil ohne das kann sie gar nicht. Bei der Arbeit an Secret Vice hatte sie erwähnt, dass sie sehr eng mit dem Tolkien Estate zusammengearbeitet hat. Da habe ich sie gefragt, wie denn da der Kontakt war, also wie ist der zustande gekommen. Dimitra meint einmal über HarperCollins, also den Verlag in England, der Tolkien herausgibt, dann aber auch direkt über den Estate oder zum Estate, aber auch eben mit Christopher Tolkien. Da bin ich natürlich hellhörig geworden und sie hatte dann erzählt, dass er eben einige Kommentare zu ihrem ersten Entwurf zu diesem Buch hatte. Also zum Beispiel, was man anders herausarbeiten sollte, wo man kürzen könnte und auch das Cover war seine Idee. Also es war auf jeden Fall viel Input und Interesse von Christopher da, betont Dimitra. Dann habe ich so gefragt, na, ist das ein wahr gewordener Traum oder eher so ein Albtraum, mit so jemandem zusammenzuarbeiten? Und dann meinte sie ja, es sei ein bisschen von beiden. Und als klar war, dass da eben Anmerkungen von Christopher zurückkommen würden, war da schon so eine Art Beklemmung mit dabei. Aber um ehrlich zu sein, sagt sie oder betont sie, dass das Buch ein viel besseres Buch eben durch seinen Input geworden ist. Auf die Frage, ob sie an etwas Neuem zu Tolkien arbeitet, sagt Dimitra, dass sie gerade an einem Artikel sitzt über Tolkien und Kipling und dass sie das schon sehr lange vorhat. Und sie sagt eben, es müsste auf jeden Fall weitere Recherchen zu Tolkiens Sprachen geben. Also das ist so ein unerschöpflicher Brunnen. Und das nächste Buch, das von ihr erscheinen wird, wird aber wahrscheinlich eher etwas nicht Tolkieneskes sein. Vielleicht nochmal etwas zu Kinder-Fantasy-Literatur. Aber mal sehen, schmunzeln, sagt sie dann ja, es ändert sich ja doch immer irgendwie etwas. Wie hat Tolkien Dimitras Leben verändert oder wie wirkt es sich auf sie aus, dass sie im Tolkien-Universum berühmt ist? Darauf musste sie sehr herzlich lachen und sagte eben, man bekommt es zum Glück so im Alltag nicht mit. Und als Dozent ist sie ja für ihre Studenten verantwortlich und kann denen dabei helfen, etwas Großartiges zu leisten. Aber nein, so richtig passt diese Vorstellung überhaupt nicht in ihren Kopf. Also sie sieht sich auch selbst nicht als jemand Berühmten und das Ganze ist sehr seltsam für sie. Daraufhin habe ich dann angemerkt, dass es andersrum auch etwas seltsam ist. Also für mich zum Beispiel jetzt bei Tolkien 2019, man trifft so viele Leute, die im Prinzip Teil des eigenen Bücherregals sind. Und daraufhin meinte Dimitra, dass es eben das ist, was sie an solchen Veranstaltungen so genießt. Also andere Leute zu treffen, mit Forschern zu sprechen, wie zum Beispiel Verlin Flieger oder Tom Shippey, also in der Vergangenheit. Und sie sagt aber eben auch, jetzt sind viele davon, also von diesen, ich sage jetzt mal, großen Leuten, Mentoren und Freunde geworden und man nimmt sie dadurch halt anders wahr. Also es verändert sich auch das Verhältnis, dass man zu diesen Menschen, die eben sozusagen im eigenen Bücherregal stehen oder vielmehr deren Werke natürlich, dass man da ein anderes Verhältnis entwickelt. Was war Dimitras erste Begegnung mit Tolkien? Da erzählt sie eine sehr witzige Geschichte. Sie war Student der englischen Literatur und Sprache in Athen und da fand eine Exkursion nach Großbritannien statt mit anderen Studenten, für die sie verantwortlich war. Und einer davon hatte eine griechische Ausgabe des Silmarillions bei sich mit der Gandalf-Illustration von John Howe auf dem Cover. Und da meinte Dimitra, boah, das sieht ja interessant aus, was ist das? Und der Kommilitone meinte dann, ja, das ist das Silmarillion von Tolkien. Aber wenn du Tolkien lesen möchtest, dann solltest du nicht damit anfangen, sondern lieber mit dem Hobbit. Aber du bist ja schon etwas alt vielleicht für den Hobbit. Das fand sie selber jetzt nicht so cool. Sie solle doch lieber mit dem Herrn der Ringe anfangen und den lesen. Und da sie ja nun gerade in England waren, hat sie sich direkt dann vor Ort den Herrn der Ringe im Original gekauft und den gelesen und sagt auch, dass sie seither nie eine Übersetzung von Tolkiens Werken gelesen hat. Und der Rest ist, wie man so schön sagt, Geschichte. Ob sie eine Lieblingsfigur hat von Tolkien, meint sie, es ist schwierig, es verändert sich immer wieder, kommt auf die Phase an. Momentan liest sie wieder die verschollenen Geschichten und ist von Eriol und Elfwine sehr begeistert. Aber sie mag auch zum Beispiel kleine Geschöpfe, also zum Beispiel kleine Fairy-Geschöpfe wie Tinfang Warble, die sonst irgendwie niemand mag oder kennt. Also Figuren aus Tolkiens frühen Gedichten, aus denen man aber auch eben herauslesen kann, wie sehr sich sein Schreibstil über die Zeit verändert hat. Wir haben Dimitra gefragt, ob sie mit der Amazon-Serie involviert ist. Das hat sie verneint. Also konnte ich weiter fragen, was erwartet sie denn von der Serie? Sie sei ziemlich hoffnungsvoll und es sähe nach guten Leuten aus, die da so im Team sind. Und sie findet es auch sehr gut, dass Tom Shippey dabei ist. Also jemand, den wir kennen und dem wir vertrauen, so sagt sie es wörtlich. Sie findet, dass die Karten sehr gut und respektvoll gemacht worden sind. Und Dimitra würde sich wünschen, etwas zu sehen, das vielleicht ein bisschen anders ist als der Peter Jackson-Stil. Also auch auf ästhetischer Ebene, vielleicht auch, wie die Geschichte erzählt wird. Und ihre Sorge wäre, dass es dem sehr ähnlich sähe, was sie dann halt sehr schade fände. Aber da es ein anderes und sehr großes Unternehmen ist, geht Dimitra davon aus, dass sie ein Statement setzen wollen, indem sie es eben anders machen und auch anders aussehen lassen. Und darauf würde sie sich dann schon sehr freuen. Wenn Dimitra mit Tolkien in Kontakt treten könnte, habe ich sie gefragt, was würde sie ihm sagen wollen oder hätte sie eine Frage? Und da kamen wir aus der Pistole geschossen, ja, was ist Faerian Drama? Im Deutschen wird das übersetzt mit elbisches Theater, also das elbische Theater. Und Tolkien schreibt darüber in Über Märchen oder im Englischen On Fairy Stories und beschreibt es als eine Art Theaterstücke, die die Elben für die Menschen ausrichteten. Und Dimitra fragt, aber was sind sie? Also sind es Träume? Ist es reales Worldbuilding in einer realen Zeit? Und sie wüsste einfach wirklich gerne, was es ist. Und es frustriert sie, dass das nicht geklärt wird. Und sie meint einfach, das war eine einfache Frage, also im Interview. Und das fand ich wiederum sehr interessant, weil die Frage ist den meisten Interviewpartnern, ich müsste lügen, aber ich glaube sogar allen, extrem schwer gefallen. Und bei Dimitra war das eine ganz einfache Sache. Also Tolkien, was ist Faerian Drama? Ich bedanke mich bei Dimitra für das Interview, für ihre Zeit. Vor allem möchte ich mich aber, und habe das auch im Interview gemacht, für ihre Arbeit bedanken, die sie für die Tolkien-Forschung gemacht hat, für zukünftige Generationen, für Wissenschaftlern und aber einfach für die Tolkien-Community im Allgemeinen. Danke, dass es deine Bücher gibt. Danke, dass du da so viel Arbeit drin steckst und dass du am Ball bleibst. Danke, dass wir dich interviewen durften. Am letzten Tag von Tolkien 2019 nach der Closing, während hinter uns schon der Abbau losging, konnten wir noch Sean Gunner interviewen, den ersten Vorsitzenden der Tolkien Society.
Sean, I wanted to ask, how much sleep did you actually get in the last 5 days?
God, blimey. Maybe about 20 hours across the 5 days.
That much?
Yeah. I'm feeling pretty tired right now. It's only that large bottle of Coke behind me that's keeping me awake, I think.
That would have been my next question. How are you after this? It has been a blast, but how are you?
I'm good. I mean, I'm really pleased that it's over in a funny way. It's been 2 years of my life planning for it and just delighted. Everyone was so happy and so grateful for everything that we'd organised. So I'm happy that everybody else is happy. But yeah, I think right now I want to have a big long sleep.
Yeah, I imagine. But I think you deserve it. It has really been amazing. With how many people have you organised this? How many are on the organising board?
The actual organising committee is just 6 people.
Wow, great. And you've said 2 years of planning?
2 years, yeah. Two
when
years.
Did the first idea spark your mind to do something this scale?
So we talked about in about 2014 doing an event this year to celebrate the 50th anniversary of the society, and we for a long time we didn't really do anything with that. We just sort of sat there, and then we found the venue about 2 years ago, and we started announcing the guests last spring, I think, in March time, and then it was around a year ago when we sort of started scoping out what the entertainments will look like. Then we started thinking to ourselves, how ambitious can we be? And that's when we started talking about having these sets, having the orchestra, having Leif by Niggle, you know, thinking about the ways we can really honour Tolkien and honour all the society and its members.
Wow, I think that really worked out really nicely.
No, thank you.
When you started really planning the programme, how did you choose the guests? Was it really like a long wish list for ages that you've been keeping, or was it?
We had a list. So what happened was those on the organising committee went through speakers we really thought we wanted to have, and particularly attention to those that are harder to get hold of. So for instance, Wayne and Christina, being in the US, they've hardly come over in recent years. I asked Wayne, and he thinks he's not delivered a talk at a Tolkien Society event since 1992.
Wow.
So we were really keen to get them over in particular. Similarly, Ted, obviously because he's in Canada. You know, we focused on the international ones first. And then the ones that we thought that are quite popular at the moment. So Alan Lee, because he's been doing a lot of illustrating recently. Dimitra Femi, because she's a very popular Tolkien scholar at the moment with the work she's been doing. And of course, Brian Sibley, he's an honorary member of the society anyway, and he's got a special place in our heart, so he always gets invited to these big events.
Was there something that you said, like, you know, looking back, something that really didn't work out at all, that went terribly wrong or annoyed you terribly?
I mean, there's always little niggles with these sorts of events, you know, things that go wrong. There's no big thing that's gone wrong. I think the whole event has gone down really, really nicely. I mean, there was always things that you would do a bit differently if you do it again, but I think probably that's just nitpicking, when actually you should just sort of think, actually, you know what, that was good. That was really good.
What would be something that you'd do differently?
The way the programming worked. So I think probably a learning point was we had two big lecture theatres and everything else was very small. So we had a lot of people who couldn't get into the smaller ones, and actually we could have reconfigured the main hall differently in order to probably facilitate more people in there. So I think that was a learning point for me, is that just enabling more people to get access to the talk. And then in terms of breaks within the timetable as well, I think you guys have probably noticed it was a bit difficult to go off and get lunch if you were going through the whole programme. And we originally took the decision because we didn't have space for lunch. And we sort of said, oh, people will just take lunch whenever they can, fit it around, you know, whichever slot they didn't fancy, they'll go off for lunch. Unfortunately, people fancied every slot, so they weren't really heading off for lunch. So, you know, it's just little things like that. But overall, I think the feedback's been really good. You know, there was a standing ovation at the end for me at the end, which I was, you know, really touched by, you know, that people feel that strongly about how well this event has gone.
What was maybe one of your personal highlights where you say, okay, this was worth all this work?
So I think I have got two. The first one was when the orchestra started playing and we heard that music, and I was just thinking to myself, this is something we've never done before, and what an experience, what an opportunity we've got here to have an orchestra playing for us. Never seen the like of it. The second thing was, and I saw this before everybody else, was the moment where the Doors of Durin turned on, that set that we had done with the lights. That moment when it was magical, and I just thought, yeah, this has been difficult at times, but this is going to be worth it, and we knew that members were going to love it.
They did, and they do. It looked splendid. It was really magical entering that room yesterday, and it was all dark, and I was like, okay, why is this dark? What's they planning now? Is there going to be like a club, like clubbing music or something now, and you know, like a disco ball on the ceiling? And then, you know, guessing by the shapes what it could be, and then revealing it step by step, that was really brilliant.
Thank you. Yeah, we thought quite a bit about how we go about the reveal, because it was difficult because, of course, they're so big. They were difficult to actually hide and then reveal them immediately. But we were able to, as you saw, have the room in sufficient darkness that, I mean, I think people were probably guessing what was there, but you couldn't really see it properly.
Yeah.
And that was the thing. So, yeah, when the doors came on and then the rest of the lighting came on, and you know, everybody could see what we had done, and just the amount of people taking photos and people like getting involved, you know, the number of people who were just sitting on the barrels round Bag End, I thought was fantastic. So I really that made it feel special. I just thought to myself, yes, we did the right thing here.
For our audience, you just said it, but they weren't here now with us like we did. We didn't have that privilege. So could you repeat how many people were here from how many nationalities?
So it's 550 people were here, and I don't know the exact count of countries, but I know it was over 24, 25, something like that. It was maybe a bit higher. The Tolkien Society, we've got members in 55 countries around the world.
55
wow. Countries.
Yeah.
Where we have members. Yeah. In all continents. So we've got members in Africa, Asia, Australasia, Europe, North and South America.
That's really cool. And
we don't have any members in Antarctica yet, though.
Oh, just sent them away.
We have to get sign up a few penguins.
That would be something. Well,
we do actually have on that. We did have a cat as a member.
Really?
So yeah, we believe on our family membership, we had a woman who lived in Yorkshire, and it was like her surname, but it was called Tiddles or something like that, and we believed it was the cat that she'd signed up as a family member. And we did have a long debate about what would happen if the cat turned up at our annual general meeting and whether the cat could vote or not. So we had quite a big chat about that at one point.
I wondered yesterday when I was sitting in the artists panel, it was really cool, and you had really great questions, so I scribbled a few of them down for further interviews. And I wondered, because sometimes it's hard for me in my own head to come up with questions, so it's always going to be a teamwork. How was it with the panels? I mean, you hosted so many of them. Was it teamwork beforehand in the committee, or do you just come up with stuff like that?
No, I mean, I sort of thought to myself, what do I think people are going to want to hear? That's a bit different. So there's no point having a panel where you ask really obvious questions all the time. Like, you may have a very soft, easy opening question, but actually those obvious questions you can go and walk around here and ask them. Actually, the point of bringing them all together is I want to, you know, spark that little bit of debate. You know, we saw that particularly when we were talking about digital art, about what was happening there. I thought that was really interesting. We were talking about how the challenges of Tolkien himself, particularly, you know, Ted Naismith went on about the challenges of illustrating parts of Tolkien. I think Anchor mentioned the same thing as well about, you know, he describes things as being perfect and perfection is really, really hard to illustrate. Mm. And I was just trying to pull out interesting little nuggets from them. And I know all five of the panel anyway, so I was thinking to myself, how best can I get them to open up to me? That was what I was really considering.
Yeah. It was really great. I thought the range of topics that we had, the range of guests that were here, the range of, you know, different sides of Tolkien, different ways of looking at him, dealing with him, that I found really, really cool. Was there a guest that you, maybe several, that you wanted to have here, but they couldn't come for whatever reason?
Yeah, there were two. So one of them was Verlin Fleeg and the other was John Howe. Mm-hmm. So both of them we'd invited. We really wanted them to come. But I think John's busy. We now know he's working on the Amazon TV series. And I think Verlin wasn't able to make it.
Yeah, she attended MythCon just a few days ago, probably.
Yeah, it could be too close together. Yeah. So, yeah, both of them we really wanted to come over. Mm. But I think we did pretty well in getting most of the guests that we wanted. Everyone's complimented on just the, as you say, the breadth of guests, how so many of the big Tolkien names are represented here. So yeah, I'm really pleased at how well it's gone down.
Yes, me too, and thank you for that, because I mean, half of my bookshelf is running around here in person and that's just, you know, such a fan moment. And you get to talk to Wayne Hammond and Christina Skoll, of all people. I mean, they're like the two shining towers of Tolkien scholarship, and it's so great. And also what I really like is the kind of atmosphere that's going around, which is so relaxed. Everyone is so relaxed here. It's really cool.
Well, yeah, I mean, probably helped by the fact that I'm always walking around in a t-shirt, right? I'm the chair. But again, as you saw on the panel, I like to inject a little bit of humour into things. You know, we can have a scholarly debate, but we don't have to be stuffy and super serious. You know, you can have a scholarly debate and have a little bit of fun, and that's what the Tolkien Society is all about.
Yeah. I've been taking a few interviews here for our podcast, and there was always a range of questions that we always put up to people to, you know, everyone gets the same last question, so you get it too.
Okay.
If you had the chance to meet Tolkien or to write him a letter or in some ways contact him, would there be something that you would like to say to him or ask him? What would that be?
Blimey. So, I mean, I always sort of think you shouldn't meet your heroes because they might disappoint you.
After this event, I might disagree.
I'm trying to think, what would I want to ask him? I'd probably end up asking some really mundane question, like, what was the colour of X character's hair or something like that. And I'm sure he'd be really disappointed with the question.
Thank you, Sean.
Thank you.
Thank you very much. Thank you for everything that you put together. Thank you for all the time, the energy, probably the sweat and the sleepless nights you put into setting up this for us so we could enjoy. For us, it was really a blast to once not being in the organizing team to really enjoying. I mean, we could attend panels and talks and workshops. That was great. And bringing all of these wonderful people together, you know, not only the guests, but also all the visitors attending. So really, thank you, thank you, thank you. And sleep well.
Thank you very much. Thank you.
Thank you, Sean.
Sean Gunner ist als Vorsitzender der Tolkien Society auch Teil des Orga-Komitees des Events Tolkien 2019 und ich wollte von ihm wissen, wie viel Schlaf er denn nun tatsächlich abbekommen hat. Und er meint ungefähr 20 Stunden, aber insgesamt, also in den 5 Tagen. Und auf jeden Fall ist er extrem müde und nur die Coke hält ihn tatsächlich noch wach. Also habe ich ihn natürlich gefragt, wie geht's ihm denn? Also, na, es ist ja alles gut gelaufen, aber wie geht's ihm? Gut, sagt er, ein bisschen froh auch, dass es vorbei ist, dass 2 Jahre Vorbereitung vorbei sind. Aber er ist auch sehr erfreut, dass eben alle so begeistert waren und so dankbar für die Orga sind. Also er ist auf jeden Fall zufrieden damit, dass alle so zufrieden sind und freut sich aber auch schon ganz ehrlich auf einen langsamen, erholsamen Schlaf. Ich wollte wissen, wie viele Leute in der Orga sind. Das sind im Komitee tatsächlich nur 6 Personen und die Planung für das Event ging 2 Jahre. Und von der ersten Idee, das war ungefähr 2014, waren so die ersten Gespräche, was wollen wir denn zum 50. Geburtstag der Tolkien Society machen? Und Sean erzählt, dass so vor 2 Jahren ungefähr dann die Location ausgesucht wurde und vor einem Jahr das Entertainment, also die Programmpunkte etc. eben auch ausgewählt, organisiert wurden. Und im letzten Frühjahr haben sie sich dann eben auch Gedanken gemacht über die Gäste, also wen sie als Ehrengäste, als Speaker, als Vortragende, Workshopleiter und so weiter eben einladen wollen. Und sie haben sich zu dem Zeitpunkt eben auch die Frage gestellt, wie ambitioniert können wir denn sein? Und so sind die Ideen für die Deko-Sets entstanden, die halt echt riesig waren, auch für das Orchester, also dass es wirklich einen Orchesterauftritt geben soll, das Theaterstück zu Leaf by Niggle. Und die Frage war eben auch von der Tolkien Society oder vom Orga-Komitee, wie können wir Tolkien ehren, aber auch die Society und ihre Mitglieder, die ja 50 Jahre Geburtstag feiern. Ich habe ihn dann gefragt, wie das mit der Gästeauswahl war, also die Ehrengäste, wonach sie die ausgewählt haben. Und da meint Sean, es gab halt sozusagen eine Wunschliste des Orga-Teams, also wen sie schon immer mal einladen wollten, vor allem Leute halt, an die man sonst nicht so leicht rankommt, wie zum Beispiel eben Christina Scull und Wayne Hammond, die in den USA sind, oder auch Ted Naismith aus Kanada. Und dass sie eben erstmal international geschaut haben, und also wer schwer zu kriegen ist und die als Erste einladen und gucken, was passiert. Und dann eben, wer im Moment sozusagen aktuell ist. Also zum Beispiel Alan Lee, sagt Sean, der eben in den letzten Jahren viele Tolkien-Bücher illustriert hat. Dimitra Fimi mit ihrem Buch über Tolkiens Sprachen. Aber auch eben Brian Sibley, der ein Ehrenmitglied der Tolkien Society ist und im Prinzip immer zu großen Events eingeladen wird und einfach immer eine Freude ist, ihn dabei zu haben. Ich wollte wissen, ob irgendwas so absolut schief gelaufen ist, so während dem Event oder im Vorfeld. Und da meinte Sean, dass es zwar immer irgendwelche Kleinigkeiten gibt, die jetzt nicht so laufen, wie man das vielleicht geplant hat, aber jetzt nichts Großes irgendwie schief gegangen ist und dass das ganze Event sehr gut gelaufen ist. Und da meinte er eben, es gibt immer irgendetwas, was man im Nachhinein vielleicht anders machen würde. Aber er sagt, das wäre dann eher so eine pedantische Fehlersuche, also wirklich schon da sehr drauf zu achten. Und dann wollte ich natürlich wissen, was wäre denn etwas, was sie anders machen würden. Und da meinte Sean dann eben ja den Programmablauf zum Beispiel. Es gab ja im Prinzip nur 2 große Vortragsräume und das war für den Ansturm einfach zu wenig. Und was man eben auch vor Ort gemerkt hat, dass es keine Mittagspause im klassischen Sinne im Programm gab und es also schwierig war, sich was zu essen zu organisieren, wenn man nichts verpassen wollte. Und er sagt, die Orga hat da halt im Vorfeld nach Möglichkeiten gesucht, eine Pause unterzubringen, aber einfach keine gefunden und sich dann dazu entschieden, sie ganz wegzulassen und es den Besuchern zu überlassen, welcher Programmslot sie halt vielleicht weniger interessiert und sich dann dort in der Zeit sich um Essen zu kümmern. womit sie nicht gerechnet hatten, war, dass alle Leute alles sehen wollten und alles interessant fanden. Aber alles in allem betont er, war das Feedback bislang sehr gut. Und Sean war auch sehr gerührt von den Standing Ovations für die Orga, die es dann bei der Closing gab von den Besuchern. Also das fand ich persönlich auch sehr schön. Was war so ein persönliches Highlight, wollte ich wissen, was vielleicht auch so diese ganze Arbeit wert gemacht hat? Da hat Sean zwei Momente, die das ausgemacht haben. Einmal, als das Orchester losgelegt hat. So etwas hat es eben so in der Form noch nie gegeben. Und das zweite war dann, als am Samstagabend die Deko-Sets enthüllt wurden und das Tor von Moria in der Dunkelheit anfing zu leuchten. Das, sagt Sean, war ein wirklich magischer Moment. Und das kann ich, Annika, auch bestätigen. Also das war echt total beeindruckend. Die hatten Moria, Beutelsend, Edoras und Lothlorien als riesengroße, ich sage jetzt mal, ja, menschengroße Deko-Sets gebaut in vier Ecken dieses großen Saales. Und der, ja, der Raum war dann halt eben auch total dunkel. Und das habe ich ihm schon auch als Feedback gegeben. Und er meinte dann dazu, ja, dass es eben auch total schwierig war, diese sehr großen Sets zu verstecken. Die waren ja die ganze Zeit da, aber man hat sie halt erst am Samstagabend enthüllt. Und daher musste der Raum auch total dunkel sein, als die Leute dann nach der Umbaupause am Samstagabend wieder in diesen Saal zurückgekehrt sind. Und er meint, bestimmt haben sich der ein oder andere schon gedacht, was das da sein könnte, so anhand der Formen. Aber als es dann halt nach und nach die Sets beleuchtet und somit ja auch enthüllt wurden, da sagt er, das war schon ein ganz toller Moment. Und da stand er da und hat sich gedacht, so, und das war es wirklich wert. Ich habe ihn gefragt, wie viele Leute aus wie vielen Ländern so ungefähr da waren. Dazu sagt Sean, es waren 550 Besucher aus etwa, da ist er sich nicht ganz sicher, 24 oder 25 Ländern müssten da gewesen sein. Er erzählt, dass die Tolkien Society eben Mitglieder in 55 Ländern hat, über den ganzen Planeten verteilt und aus allen Kontinenten. Nur aus der Antarktis gibt es noch keine Mitglieder. Und auf meinen Vorschlag, den ich tatsächlich gut finde, einfach ein paar Mitglieder hinzuschicken und da anzusiedeln, meint schon, dass man ja vielleicht auch einfach ein paar Pinguine rekrutieren könnte. Also auch eine sehr nette Idee. Und dann hat er mir noch so einen Schmankerl erzählt, dass sie eben tatsächlich in der Society wahrscheinlich schon mal eine Katze als Mitglied hatten. Und zwar gab es eine Frau, die in Yorkshire gelebt hat oder lebt, und das andere Mitglied in ihrer Familienmitgliedschaft hatte zwar ihren Nachnamen, aber als Vornamen sowas wie Tiddles oder so. Da war ich jetzt schon nicht mehr so ganz sicher. Und daher vermuteten sie eben in der Society, dass es sich dabei um die Katze der Dame handelte. Und es gab dann wohl lange Debatten darüber, was passieren würde, wenn jetzt das Haustier an einer Mitgliederversammlung teilnehmen würde. Also wäre das dann wahlberechtigt oder nicht? Also eine sehr, sehr nette Geschichte. Ich wollte dann wissen, aus persönlichem Interesse, so als ja rasende Reporterin, wie sie denn immer auf diese lustigen, interessanten Fragen in den Panels gekommen sind. Und zwar gab es zum Beispiel unter anderem ein Künstlerpanel, wo halt lauter Künstler und Sean versammelt waren. Und er hat dann in Fragen gestellt, zum Beispiel sowas wie, was frustriert dich denn als Künstler an Tolkien? Und da habe ich mir natürlich gleich ein paar Notizen gemacht für spätere Interviews, weil ich das echt super fand. Und wollte dann eben wissen, ja, war das Teamwork oder passiert das spontan, solche Fragen? Und Sean hat dann eben erzählt, dass er sich halt fragt, was würde denn die Besucher interessieren, was ein bisschen anders ist und sie vielleicht noch nicht kennen oder wissen über diese Person. Und er wollte halt eben auch Debatten und Diskussionen schüren unter den Gesprächspartnern. Und zum Beispiel eben im Künstlerpanel ging es dann um Digital Art oder auch Tolkiens eigene Vorlagen. Und darauf hatten sich dann Ted Naismith und Anke Eismann sehr gut eingelassen oder eingeschossen, kann man schon fast sagen. Und Sean überlegt dann eben, wie er vielleicht auch Anekdoten aus den Gästen herauskitzeln kann. Und was dabei hilft, ist, wie er sagt, dass er die Leute halt in der Regel kennt und dann eben auch sich überlegen kann, wie kriegt er die dazu, das oder darauf einzugehen. Die Fülle an Themen, an unterschiedlichen Gästen und auch an unterschiedlichen Blickwinkeln auf Tolkien fand ich persönlich war echt super. Und da habe ich dann Sean gefragt, ob es eben Gäste gab, die sie hätten einladen wollen, aber wo es nicht geklappt hat, also die vielleicht noch irgendwie so gefehlt hätten in dieser Sammlung. Und da meinte er, ja, es gab zwei. Zum einen Verlin Flieger und zum anderen John Howe. Die hätten sie gerne noch dabei gehabt. Jon Hau ist zurzeit aber beschäftigt mit so einer Amazon-Serie. Und bei Verlyn Flieger hat es zeitlich nicht gepasst. Und die war halt ein paar Tage vor Tolkien 2019 auf der MythCon in den USA. Und wahrscheinlich war das dann zeitlich auch einfach zu knapp. Aber Sean ist sehr froh, dass es bei allen anderen so gut geklappt hat und freut sich einfach nach wie vor, dass die alle da waren und auch anscheinend so viel Spaß hatten. Das war wirklich offensichtlich. Ich habe mich dann an der Stelle nochmal für die Einladungen bedankt an die Gäste, weil, naja, mein halbes Bücherregal ist halt dort rumgerannt und es war einfach so toll, mit diesen Größen in der Tolkien-Welt ins Gespräch zu kommen. Auch die Atmosphäre da war so besonders, so entspannt. Also alle waren da so ruhig und entspannt. Das habe ich schon dann eben auch als Feedback gegeben. Und er meinte dazu, dass das eben auch, das halt auch ausmacht. Und er gibt sich halt immer Mühe, zum Beispiel halt auch Humor mit einzubringen in die Panels oder so. Und auch bei akademischen Diskussionen muss es ja nicht immer super ernst zugehen. Und er meint, das macht die Tolkien Society halt eben ja auch aus. Wir haben allen Interviewpartnern, die wir erwischt haben an dem Event, haben wir die gleiche letzte Frage gestellt. Und zwar, wenn du mit Tolkien in Kontakt treten könntest, in welcher Form auch immer, per Brief oder persönlich oder sonst wie, gäbe es etwas, was du ihm sagen oder fragen wollen würdest? Und Sean ist die Antwort relativ schwer gefallen und er ist der Meinung, man sollte halt seinen Helden eventuell nicht begegnen oder die treffen, weil man halt enttäuscht werden könnte. Das kann ich jetzt nach diesem Event nicht mehr so ganz bestätigen. Aber er meinte dann so, ja, wahrscheinlich würde er am Ende irgendwie was ganz Banales fragen. Zum Beispiel irgendwie, welche Haarfarbe hat Figur X oder sowas. Und sicherlich wäre Tolkien darüber furchtbar enttäuscht. Das glaube ich persönlich jetzt nicht, weil ich glaube, Tolkien würde sich einfach freuen über solche, ja, Details vielleicht. Aber gut, das war schon dann anderer Meinung. Ich bedanke mich auf jeden Fall für seine Zeit, die er noch reinquetschen konnte für uns. Er war an dem Wochenende, will ich immer sagen, aber es waren ja tatsächlich 5 Tage schon auch immer schwer beschäftigt. Und ich fand es auch gut und ich glaube für euch auch interessant, dass wir ihn nach der Veranstaltung erwischt haben, weil man da doch ein bisschen anderen Blick auch auf die Dinge hat. Ich wünsche euch jetzt nochmal von meiner Seite auch eine Tolkieneske Zeit und bis zum nächsten Mal.